Guten Morgen auch von meiner Seite. Verliert die Kirche ihr prophetisches Wort, wird sie zwar immer noch viel reden, aber der Welt nichts mehr zu sagen haben. Die eschatologische, also die endzeitliche Sprachlosigkeit führt zu geistlicher Kraftlosigkeit und Bedeutungslosigkeit. Liebe Geschwister, lasst uns gerade in diesen Zeiten die Dimension des Wohin in unserer Gemeinde nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben ja den Auftrag, immer wieder zu verkündigen, woher wir kommen und natürlich das Bild Christi auch Menschen vor Augen zu malen. Der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist. Und wir können uns also jeden Augenblick 100% auf Jesus verlassen und uns auch Gottes Treue und Liebe bewusst sein. Aber viele Menschen fragen gerade in unseren Tagen nach dem Sinn ihres Lebens, und da haben wir ja über dieses Leben hinaus ein großartiges Angebot zu machen. Wir haben ja nicht nur den lebendigen Gott über uns und den Herrn Jesus Christus hinter uns, von dessen Begnadigung wir ja leben, sondern wir haben auch eine Ewigkeitsperspektive, die lebendige Hoffnung gibt. Das Wort vom Kreuz und das Wort vom Reich Gottes gehören unauflöslich zusammen. Und wir als Gemeinde sind dazwischen auf dem Weg zu vom Geborenen, vom Auferstandenen zum wiederkommenden Herrn unterwegs. Und so wünsche ich euch allen viele Gelegenheiten, diese lebendige Hoffnung an suchende Menschen weiterzugeben und auch den Christen diese Spannung des schon und noch nicht vermitteln zu können. Gott segne euch. Diesen Brief habe ich vor einigen Wochen an die evangelischen Gebietsallianzgemeinden, an alle Pastoren geschrieben, weil ich glaube, dass wir besonders in unserer Zeit wieder auch einen Blick deutlich in Richtung endzeitliche Fragen wenden müssen. Und die Frage ist natürlich, sehen wir irgendwann nochmal Jesus live und in Farbe dann auch wieder? Und deshalb geht es heute am 4. Advent um ein persönliches Wiedersehen mit Jesus. Advent bedeutet ja was ganz Tolles, nämlich es ist fast Weihnachten und es sind wieder einige kitschige Bling-Bling-Sachen in der Stadt aufgebaut, die habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Also Advent ist ja praktisch Wartezeit auf Weihnachten hin. Und die Frage ist, ist das eigentlich alles? Ist das tatsächlich für uns Christen der Höhepunkt, Jahr für Jahr, dass wir auf Weihnachten warten? Damals, die Juden ja bis heute, haben Menschen ja auch schon gewartet, das Volk Israel auf ihren Messias. Und für uns, die wir den lebendigen Jesus zum Glück schon persönlich kennenlernen durften, lautet die Frage natürlich heute Morgen, nutzen wir unsere Wartezeit? Advent bedeutet Ankunft, und wenn jemand ankommt, möchte der willkommen geheißen werden. Damals haben ja Maria und Josef Ja zu diesem unvorstellbaren Vorhaben von Gott gesagt. Und für dich, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hast, stellt sich heute Morgen die Frage, willst du ihn auch in deinem Leben willkommen heißen? Weil Advent bedeutet ja, Gott ist in Jesus Christus angekommen in unserer Welt und wir dürfen ihn entdecken. Und die Frage ist, wagst du das, wagen wir uns, auf seine Gegenwart zu sensibilisieren und auch einzulassen. Und wie ist das eigentlich? An Weihnachten feiern wir, dass Jesus vor 2000 Jahren auf unsere Welt gekommen ist und uns befreit hat, mit Gott zu leben, schon hier während unserem Leben, aber auch nach unserem Tod, eine Ewigkeit lang. Und heute geht es um die Frage, kehrt Jesus irgendwann wieder auf die Erde zurück? Warten wir eigentlich nochmal auf eine Ankunft von ihm? An die Rückkehr der Jedi oder an die Mary Poppins Rückkehr, da haben wir uns längst gewöhnt. Selbst Wetten, das ist ja vor ein paar Wochen nochmal zurückgekehrt, so nach dem Motto, etwas Gutes soll sich wiederholen. Ob das sich tatsächlich auf dem gleichen Güteniveau wiederholt hat, sei mal dahingestellt. Gut fürs Geschäft ist es aber auf jeden Fall. Und dann gibt es auch noch, vielleicht kennen es einige von euch, die Mumie kehrt zurück. Das ist vielleicht keine so gute Nachricht. Und deshalb die Frage, kann die Rückkehr von Jesus überhaupt mehr sein als so ein esoterisch angehauchter Fantasy-Film? Wir gucken nochmal ein Video.
Ist mit dem Ende alles klar? Nicht bei Hollywood-Blockbustern. Die Credits laufen, aber man weiß, es gibt mit Sicherheit eine Fortsetzung. Bei dem zweiten Kommen Jesu, wie es die Bibel schildert, ist es übrigens ganz ähnlich. Die Bösen sind tot, die Guten bei Gott. Happy End. Warum fällt der Vorhang noch nicht? Weil Gott möchte, dass nie wieder Zweifel an seiner Gerechtigkeit und Liebe aufkommen. Es ist so, Gott respektiert unseren Willen, selbst wenn wir uns entscheiden, ihn zu leugnen oder zu hassen. Er hat den ersten Menschen sogar eine Wahlkabine hingestellt, in der sie die Abhängigkeit von ihm aufkündigen konnten, was sie auch taten. Allerdings ist, so sagt die Bibel, Leben ohne Gott unmöglich. Also ist die Entscheidung gegen Gott eine Entscheidung gegen das Leben. Deshalb auch seine Warnung. An dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr sterben. Keine Strafe, eine natürliche Konsequenz. Dass es überhaupt noch Menschen gibt, liegt daran, dass Gott die Freiheit so wichtig ist. Und die ersten Menschen haben keine freie, bewusste Entscheidung gegen Gott getroffen. Sie wurden verführt und belogen. Deshalb bekommen alle die Möglichkeit, Stellung zu beziehen und durch Worte oder Taten zu sagen, nein, man hat mich ausgetrickst. Ich wollte nie weg von Gott. Oder, ja, richtig so. Ich brauche Gott nicht. Das ist die Herausforderung unseres Lebens. Aber die Reaktion des Einzelnen ist nicht immer offensichtlich. Deshalb kommt nach dem Ende noch etwas. Gott erklärt seine Gerichtsentscheidung, die offenkundig macht, wer sich wie entschieden hat. Und das nicht nur für die, die auf seiner Seite sind. Nach 1000 Jahren werden alle anderen auferstehen. Auch für sie macht Gott das Urteil nachvollziehbar. Das ist der bittere Teil. Denn Gott liebt jeden Menschen wie eine Mutter ihr Kind, aber er lässt auch jedem die Freiheit, der nicht mit und aus ihm leben will. Und so werden diese Menschen zum zweiten Mal sterben. Diesmal für immer. Dann ist wirklich das Ende der Weltgeschichte gekommen und der Anfang der Ewigkeit.
Wie viele Leute erzählen mir, ich habe das ja vor einigen Wochen erzählt, wo ich da in Marburg in der geschlossenen Psychiatrie einen abholen wollte zum Gottesdienst, ihr wisst noch, ne, wo ich dann mit meinem Anzug da an der Tür stand und der Pfleger zu mir sagte, wo ich sagte, ich will jetzt fahren, weil ich bin Pastor und ich möchte den hier abholen, der so, ja, ja, gehen Sie mal zurück in Ihr Zimmer. Und ich wusste, hey, es wird nur noch schlimmer. Und da gab es auch sicherlich auf der Station Leute, die sagen, ja, Jesus war heute Morgen noch da, ich habe mit dem geredet oder der kam heute Morgen an mein Bett vorbei oder sonst irgendwas. Wie viele Sektenanführer in der Welt machen Menschen davon abhängig, dass sie so ein Sonderwissen haben, dass Jesus vielleicht schon längst wiedergekommen ist und ihnen das gerade erzählt hat, was die Lösung für all unsere Probleme ist? Das ist eigentlich die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, wenn wir über die Rückkehr von Jesus reden. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir darüber reden als Gemeinde. Hier ein paar Gründe. Jesus spricht selbst davon in Matthäus 24. Ich lese euch das mal. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten, aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den ganzen Himmel erhellt. Dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein verendetes Tier scharen. Dann haben es die Engel ja angekündigt in Apostelgeschichte 1. Ihr Galiläer, sprachen die Engel die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Und für Paulus war das zentrale Motiv seiner Hoffnung. Paulus hat sogar die Leute getröstet, die Angst hatten, vorher zu sterben, in 1. Thessalonicher 4. Die Hoffnung, das Wiederkommen Jesu zu erleben, das war also ganz weit verbreitet in der neutestamentlichen Gemeinde. Und die Rückkehr Jesu ist der Höhepunkt ja auch vom Buch der Offenbarung. Und die frühe Christenheit hält auch an dieser Hoffnung fest. Unter anderem in Glaubensbekenntnissen oder im apostolischen Glaubensbekenntnis, im Glaubensbekenntnis von Nicäa, Konstantinopel. Wir haben das ja eben sogar gesungen, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, also das kommt immer wieder vor. Auch für Reformatoren war das ein ganz wichtiger Teil ihres Glaubens. Also im Heidelberger Katechismus zum Beispiel die Frage 52 oder in den Augsburger Bekenntnissen in Artikel 17. Also die Wiederkunft von Jesu ist Kernthema des christlichen Glaubens. Der Grund unserer Hoffnung als Christen. Darüber reden wir, darauf warten wir, darauf sind wir ausgerichtet. Nicht, dass wir dann irgendwie in einen vergeistlichten Himmel kommen und da mit Heiligenschein auf irgendwelchen Wolken rumschweben und uns langweilen, sondern dass das Reich Gottes siegt, darum geht's. Dass das Böse verschwindet, dass wir vom Tod auferweckt werden, dass wir vollkommene Körper bekommen, die weder krank werden noch an Alterungserscheinungen leiden und dass wir Jesus endlich von Angesicht zu Angesicht sehen, permanent um uns haben bis in die Ewigkeit. Wow, darum geht's, da wollen wir hin. Die gesamte Schöpfung wird wiederhergestellt, die Zerstörung der Natur und Umwelt rückgängig gemacht, alles Leid und Unrecht hört endgültig auf. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Und sie ist in Jesus Christus begründet, weil er sagt, siehe, ich komme bald. Das sind die Dinge, die ich euch verspreche. Und ich finde es spannend, dass wir natürlich in Gemeinden viel über Vergebung, über Liebe, über Dienst, über Gebet, über alles Mögliche sprechen. Aber diese zentrale Sache, die Jesus uns am Ende verspricht, die kommt gar nicht so häufig vor. Und dabei ist die so wunderbar. Wir gucken uns nochmal ein Video an.
Wenn alles erledigt ist, Wiederkunft, Auferstehung, jüngstes Gericht, dann, so die Bibel, schafft Gott eine neue Erde, auf der keiner mehr einem anderen Leid zufügen wird. Okay? Wie genau soll das gehen? Mit uns Menschen würde sowas doch höchstens klappen, wenn jeder schön auf seiner Wolke sitzt und keinem anderen zu nahe kommt. Es stimmt. In dieser neuen Welt leben nach wie vor Menschen, die frei sind, Gutes oder Böses zu tun, mit einem großen Unterschied. Alle wissen, wohin das Böse führt. Die verführerische Frage für die ersten Menschen war ja, lebt es sich nicht besser ohne Gott? Inzwischen haben wir Jahrtausende damit herumexperimentiert, mit offensichtlichen Ergebnissen. Keiner, der unsere jetzige Welt kannte und dann in der Gegenwart Gottes lebt, wird auch nur eine Sekunde mit dem Gedanken spielen, dass es doch mehr Spaß machen könnte, nicht dem Rat Gottes zu folgen. Allerdings glauben auch heute schon viele, dass Gottes Weg der beste ist, sind aber trotzdem echte Trampel vor dem Herrn. Das kommt daher, dass die Sünde anders mit uns umgeht als Gott. Sie lässt uns keine Freiheit. Durch die Sünde sind wir wie Maschinen geworden, auf denen, ob sie wollen oder nicht, immer das gleiche Ego-Programm abläuft. Die Bibel nennt das Versklavung durch die Sünde. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann wird er alle befreien, die sich danach sehnen. Die Bibel spricht von einer Verwandlung. Wir werden endlich in der Lage sein, das Gute, das wir tun wollen, auch zu tun und das Schlechte zu lassen. Und keiner wird sich dann freiwillig wieder selbst versklaven. Den größten Unterschied wird aber die direkte Verbindung zu Gott machen. Seine unendliche Liebe zu mir wird alle Minderwertigkeitsgefühle, Unsicherheit und Selbstzweifel in Luft auflösen. Und wenn ich sehe, wie Gott alle anderen genauso bedingungslos liebt, zerschmelzen Neid oder Verachtung. Wie viel Energie und Kreativität wird dadurch plötzlich zur Verfügung stehen, um Gutes zu tun und zu helfen? Es wird tatsächlich der Himmel auf Erden sein.
Und hört euch mal an, was Paulus über diese Ewigkeitsperspektive schreibt. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Römer 8. Und das Bild von den Geburtswehen ist ja ganz schön stark hier. Man wartet auf etwas, ist ja bei der Geburt auch so, ne? Auf was ganz Besonderes. Es ist schon existent, aber es ist noch gar nicht ganz da. Die gesamte Schöpfung seufzt, steht hier. Und das griechische Wort für seufzen ist hier ziemlich poetisch, will ich mal sagen, übersetzt worden. Eine Mutter, die in den Geburtswehen liegt, die seufzt ja in der Regel nicht. Ja? Im Deutschen würden wir das wahrscheinlich eher nennen inbrünstiges Stöhnen. Ja? Das ist also sowas, was wirklich durch Mark und Bein geht. Ja? Das geht bis in die Eingeweide rein. Die Geräusche, die eine Geschwangere bei der Geburt von sich gibt, das ist das, was die Schöpfung macht. Und selbst wir, die wir in Vorgeschmack vom Reich Gottes schon geschmeckt haben, so schreibt Paulus, stöhnen inbrünstig in unserem Herzen, sehnen uns danach. Und vielleicht hast du sowas schon mal erlebt. Das ist ja ein Gefühl, was entsteht, weil in dieser Welt halt nicht alles gut ist. Ich sage das ja immer wieder mal mit diesem Holy Discontent. Also Dinge, die du nicht akzeptieren kannst, wo du sagst, hey, dass das jetzt passiert, das ist nicht akzeptabel für mich. Das regt mich wirklich auf. Das lässt mich nicht schlafen. Das lässt mich aktiv werden. Das ist dieser heilige Unruhe, dieser heilige Widerspruch, der in dir sein kann. Das kann doch nicht sein. Oder es kann ein bisschen sachter auch, es könnten auch Freudentränen sein, weil du weißt, dass du diesen Moment, den du jetzt gerade erlebst, dass du den nicht nochmal erleben wirst, dass der vergänglich ist. Und die Antwort auf dieses Seufzen, auf dieses inbrünstige Stöhnen des Herzens, ist das Versprechen von Jesus. Ich werde kommen und mache alles neu. Das Unrecht wird aufhören. Die Vergänglichkeit wird aufhören. Eine alte Sehnsucht, so alt wie die Menschheit. Und Jesus knüpft hier an und sagt, ich habe sie da in dich reingelegt, in dein Herz. Das ist ja kein Zufall, dass es diese Sehnsucht gibt. Warum hat denn ein Mensch Durst? Ja? Nur weil es Wasser gibt, um den Durst zu löschen? Warum sehen wir uns denn nach diesen Dingen? Die Antwort Gottes ist, weil es das tatsächlich gibt. Das ist die frohe Botschaft der Rückkehr von Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Diese Sehnsucht ist übrigens so alt, dass schon vor 2000 Jahren beim ersten Kommen Jesu auf diese Erde die ganzen Leute gedacht haben, naja, jetzt passiert das alles dann auch wieder. Und deswegen hören wir die ganz häufig im Neuen Testament fragen, wann ist es denn soweit? Wann wird denn Gott sein Reich endlich aufbauen? Wann wird er denn seine Feinde zerschlagen? Das hatten doch alle messianischen Propheten im Alten Testament vorausgesagt. Das war es doch, worauf alle bei der Inkarnation, bei der Fleischwerdung von Jesus drauf gewartet haben. Aber Jesus verzögert das. Er sagt nicht, die Hoffnung war falsch, sondern er sagt, das kommt erst später. Die Erfüllung dieser Hoffnung bricht im Verborgenen an und wird später zur Vollendung geführt, wenn ich in Herrlichkeit wiederkomme. Kann also die Rückkehr Jesu mehr sein als ein esoterisch angehauchter Fantasy-Film? Für die ersten Christen war die Antwort auf diese Frage eindeutig ja. Sie erwarten ein ganz konkretes, historisches, leibliches Wiederkommen Jesu auf diese Welt als der Höhepunkt der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Und für Zweifelnde, vielleicht denkst du gerade, Stefan, das ist ja alles ganz interessant, aber das ist ja schwerer Stoff jetzt am vierten Advent, ja, was du da sagst. Aber an so ein wörtliches Wiederkommen von Jesus, also ganz ehrlich, da kann ich nicht dran glauben. Mag sein, aber dann habe ich noch einen Gedanken für dich. Bei unserem Thema heute geht es um das Wiedersehen irgendwann mit Jesus. Und ganz ehrlich, ich glaube daran, wir sollten mehr daran denken, als wir das tun, denn wir werden ihn irgendwann wiedersehen. Irgendwann wirst du Jesus face to face gegenüberstehen. Wenn nicht bei seiner Wiederkunft, dann bei unserem Tod. Und ich glaube, wir leben viel zu sehr, als hätten wir alle Zeit der Welt. Und mich hat das am Toten Sonntag, war das ja, wo Anita die Moderation gehabt hat, mich hat das echt auch nochmal fasziniert, was Friedhelm da fasziniert hat, ne? Mit diesem Band, ihr erinnert euch dran. Ja? Die hatte uns so ein Maßband und hat gesagt, wie viele Jahre wirst du denn? Und ich habe das mal zu Hause gemacht. Ich habe 75 mal so gedacht und habe das mal so abgeschnitten und habe dann, jetzt bin ich 50, habe das abgeschnitten, dann blieb nur noch so ein kleines Ding übrig. Ja? Und das macht das so plastisch nochmal. Wir leben viel zu sehr, als hätten wir alle Zeit der Welt. Denn wie viel habe ich gelebt? Da ist ein ganz kleines Stück, was übrig bleibt. Aber noch heute Abend kann das ja passieren, noch heute im Laufe des Tages. Ein Unfall kann passieren, ein Herzinfarkt, vielleicht sogar ein Mord. Ja? Und dann ist die Frage, sind wir wirklich vorbereitet, Jesus ganz persönlich wiederzusehen? Ein Schlüssel der ersten Christen war das, dass sie versucht haben, so zu leben, als könnte das Wiedersehen jederzeit passieren. Also die haben den anderen Menschen erzählt, welche Hoffnung die Nachfolge Jesu in sich birgt, weil die gewusst haben, hey, wenn Jesus wiederkommt, dann kann ich das keinem mehr erzählen. Oder die haben Menschen gewarnt vor dem, was den Dingen Gottes entgegensteht. Und die haben versucht, sich so zu verhalten, dass Jesus eine ganz besondere Freude an ihnen hat. Und das sind meine Fragen heute eigentlich. Ich will gar nicht lang machen heute, ja, wir hören ja noch mehrere Predigten diese Woche. Aber das ist meine Frage für dich zum Nachdenken am 4. Advent. Worauf setzt du deine Hoffnung? Ist das die Erfüllung im Hier und Jetzt, dein Haus, dein Geld, dein Erfolg? Oder sind das Dinge mit Ewigkeitsbedeutung? Worauf setzt du deine Hoffnung? Und was genau ist deine Hoffnung? Irgendwann gibt es ein Wiedersehen mit Jesus. Und was machen wir bis dahin? Warten wir da drauf oder sind wir bei dem Gedanken eher gleichgültig? Würden wir uns anders verhalten, wenn wir wüssten, dass Jesus heute Abend um 22 Uhr bei uns zu Hause klingelt oder bei uns zu Hause auf dem Wohnzimmercouch sitzt? Würden wir uns dann anders verhalten? Seine Wiederkunft hat Jesus selbst angekündigt und nun warten wir. Und wir sind dazu herausgefordert, wie Israel damals, Gottes Sohn den Weg zu bereiten. Israel wartete auf den ersten Advent, auf die erste Wiederkunft und wir warten ja auf den zweiten Advent, auf die zweite Wiederkunft von Jesus. Und so wie dieses Weihnachten das Bling-Bling von Advent ist, so ist, glaube ich, die Wiederkunft Jesu das Bling-Bling der Weltgeschichte. Darum geht's. Amen.